Herzlich willkommen zum Metazeit-Podcast. Mein Name ist Tina Schütze-Fulten. Ich bin die Gründerin der Metazeit und gemeinsam mit dem Team einer Schule bringen wir Gesundheitsförderung in die Schulkultur. Hier im Podcast spreche ich mit ganz verschiedenen Menschen aus Schulentwicklung oder auch aus dem Bereich Gesundheit. Und heute mit Sandra Scheffel. Sie ist die Schulleiterin der Maria-Leo-Grundschule, die in diesem Jahr den Deutschen Schulpreis bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle nochmal, liebe Sandra. Ich habe euch ja an allen Kanälen schon gefeiert. Und herzlich willkommen in unserem Metazeit-Podcast.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ihr habt ja 2020 die Schule neu gegründet und seid da ja angetreten mit einem gewissen Ziel, mit einem gewissen Wunsch. Wie wollen wir Schule gestalten? War das damals schon das Ziel, Schulpreisschule zu werden oder welche Ziele hattet ihr euch damals gesteckt?
Nein, auf gar keinen Fall. Es war nicht mal mein Ziel, Schulleitung zu werden. Ich selbst war ja Lehrerin in unserer Mutterschule, der Grundschule im Blumenviertel, die 2018 dann eine Filiale eröffnet hatte. Und da ich wieder unbedingt in die Klassenleitung gehen wollte und das vorher an der Grundschule im Blumenviertel, weil keine freie Klassenstelle frei war, möglich war, bin ich in die Filiale gegangen und hatte diesen Auftrag, diese Filiale aufzubauen, die dann irgendwann mal eigenständige Schule werden sollte. Aber keiner wusste so richtig, wo und keiner wie und keiner hatte irgendwie einen Plan in der Hand. Mein Ziel war wieder Klassenleitung zu werden, weil ich eben auf Beziehung mit den Kindern arbeiten wollte. Ich habe damals meine Lehrerkarriere an einer Grundschule in Marzahn gestartet und die ersten 8 Wochen als Klassenlehrerin dort war eine ganz schwierige Zeit für mich, weil all das, was ich meinte, gut im Studium und Referendariat gelernt zu haben und mit einem sehr guten Abschluss abgeschlossen zu haben, ich nun einfach so anwenden kann und alles wird von alleine funktionieren und es funktionierte gar nichts von alleine. Die Kinder saßen unter den Tischen. Es war eine ganz furchtbare Atmosphäre dort in dieser Klasse und ich dachte nach 8 Wochen, okay, ich habe den falschen Job ergriffen. Das mache ich nicht so ein Leben lang. Und dann hatte ich dort aber eine ganz tolle Sonderpädagogin an meiner Seite, die mir zum einen gesagt hat, warum die Klasse vielleicht etwas herausfordernder ist als die andere, weil die wurde neu zusammengesetzt. Und ich glaube nicht wirklich, hatte jemand einen guten Blick darauf, wie die Klasse sich zusammengesetzt hat. Und die hat so ein bisschen an mich geglaubt. Ich war in ganz vielen Fortbildungen, die hat mir Mut gemacht. Und nach 8 Wochen habe ich von heute auf morgen alles geändert. Am Freitag sind meine Schüler gegangen und ich habe gesagt, ab Montag wird hier alles anders sein. Und ich habe das ganze Wochenende den Klassenraum umgestaltet. Ich habe eine Lernumgebung letztendlich geschaffen, wie ich sie heute in dieser großen Schule aufgebaut habe. Ich bin ziemlich schnell weg vom Frontalunterricht. Naja, ich habe ganz viel geändert und dann habe ich gemerkt, okay, und ich habe vor allen Dingen Beziehungen zu den Kindern aufgebaut. Ich habe gehört, was die brauchten. Ich bin weg von diesem 45-Minuten-Rhythmus und nach 4 Jahren bin ich dann aber schwanger geworden, bin in die Elternzeit gegangen und wusste, ich werde an diese Schule nicht zurückkehren. Ich möchte was Neues machen und bin dann in die Grundschule in Blumenviertel und da war eben keine Klassenleiterstelle frei. Und kurz nach der Elternzeit war ich irgendwie auch damit ganz zufrieden, weil Miss Baby wurde noch gestillt und ich wusste nicht so richtig, was kommt auf mich zu. So eine doch ganz besondere Schule mit ganz viel reformpädagogischen Ansätzen, wovor ich eigentlich Respekt hatte. Und ich war eigentlich ganz fein damit, keine Klasse sofort zu übernehmen. Aber da ich nach 8 Wochen saß ich da wieder bei der Schulleitung und habe gesagt, um Gottes Willen, das ist ja ganz schrecklich, von Klasse zu rennen und nirgends bin ich richtig zu Hause und ich kann gar keine richtigen Beziehungen herstellen, weil eben 5 Matheklassen, 125 Kinder, wie soll ich das machen? Ich habe nicht die Zeit. Und dann wollte ich einfach wieder Klassenlehrerin werden. Und das bin ich geworden und habe dort in der Filiale angefangen mit einer tollen, auch sehr erfahrenen Kollegin. Das Schulprogramm der Grundschule im Blumenfelde weiter umzusetzen, denn von diesem waren wir ja überzeugt, aber auch für uns neu zu denken und an diese Bedürfnisse dieser Kinder, die wir dort eingeschult haben, an diesen doch furchtbaren räumlichen Bedingungen, die wir dort hatten, irgendwie das Beste draus zu machen. Und nach einem Jahr sind wir in so einen mobilen Erweiterungsbau gezogen. Und wir waren dann schon 4 Klassen. Ich habe ganz viel Vertrauen von der damaligen Schulleitung bekommen. Die hat immer gesagt, Sandra, das baust du auf und ich habe Vertrauen da drin. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Und dann haben wir Stück für Stück unsere Vision, die wir eben hatten, irgendwie umgesetzt. Und als es dann hieß, dass wir als Schule 2020 eigenständig werden sollten, kam das damalige Team auf mich zu und hat gesagt, Mensch, Sandra, möchtest du das denn nicht machen? Und meine erste Antwort war ganz klar, auf gar keinen Fall werde ich Schulleitung. Die haben nur diese Probleme auf dem Tisch und ich bin auch noch jung. Ich weiß gar nicht so richtig, wo meine Familienplanung hingeht. Und ach nee, habe ich gesagt, nee, das will ich nicht unbedingt. Und habe dann aber angefangen, mich mal damit zu beschäftigen, was da eigentlich geplant ist. Und da habe ich das erste Mal mich damit beschäftigt, mit diesem Lernhauskonzept, was dort geplant ist, zu beschäftigen und dachte, hey, so eine Chance, das, was wir jetzt gerade aufgebaut haben, mit einem Team weiter zu gestalten, die werde ich vielleicht in meinem Leben nicht nochmal so bekommen. Und wir haben da uns ganz schön viel aufgebaut bis dorthin. Und nach einigen schlaflosen Nächten und vielen Gesprächen mit meiner Familie habe ich mich dann dazu entschieden, zu sagen, hey, okay, ich gehe den Weg der Schulleitung. Und dann kam erstmal Corona. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, welche Entscheidung hast du jetzt hier eigentlich getroffen? Was hast du, wofür hast du dich entschieden? Aber ich glaube, so schrecklich diese Zeit war und ich die nie wieder haben möchte, war das aber unsere Chance. Wir waren jung, wir waren dynamisch. Bei uns gab es nicht, dies haben wir doch immer so gemacht, müssen wir jetzt so machen, weil dieses so, wir haben das schon immer so gemacht, gab es bei uns nicht. Und wir haben einfach Stück für Stück das, was in uns steckte, unsere Form von Schule weiterzuentwickeln, haben wir immer Stück für Stück weiterentwickelt. Und wir wollten vor allen Dingen eine Schule gründen, wo sich jeder oder aufbauen, wo sich jeder wohlfühlt. Pädagogen, die da drin arbeiten, aber auch Kinder, die da drin lernen. Und diese Vision hat sich irgendwie dann immer weiter verfestigt.
Der rote Faden, an dem sich alle gut orientieren konnten, ne? Fühlen wir uns wohl. Das erinnert mich so ein bisschen an Otto Hertz, der ja diesen Begriff der Willkommenskultur nochmal so schön neu definiert hat im Sinne von das Kind will kommen. Ja, also willkommen heißen, aber auch ich will auch kommen. Und das gilt ja auch für die Erwachsenen, dass man da gerne hinkommen will. Würdest du sagen, dass das euer roter Faden war tatsächlich, an dem ihr euch orientiert habt oder woran ihr auch erkannt habt, oh hoppala, hier vergaloppieren wir uns gerade, weil so wohl fühlen wir uns jetzt damit gerade nicht?
Das war, ohne dass wir es eigentlich benannt haben, immer ein roter Faden. Also für mich als Lehrerin schon immer, also wann immer jemand in meinen Klassenraum kam und dann gesagt hat, wow, wie sieht das hier aus, kam dann immer die Frage, und woher hast du das und wer hat dir das finanziert und woher ist dieser Teppich? Und dann habe ich das alleine gekauft. Und dann hat immer jemand angefangen, aber das ist doch dein privates Geld. Er sagt, ja, das ist eigentlich doof, dass ich das privat bezahlen muss, aber mir ist das wichtig. Ich verbringe in diesem Klassenraum weitaus mehr Zeit als zu Hause. Eigentlich muss das doch der viel schönere Ort für mich sein. Und ich möchte mich hier wohlfühlen, um gut zu arbeiten, und gut mit den Kindern lernen zu können. Also schaffe ich das für mich. Und ich glaube, das ganze Team, was mit mir gegangen ist, hat eigentlich ähnlich gedacht und gefühlt. Und wir haben das so nicht betitelt, aber so, wenn du das so nennst, kann das eigentlich dieser rote Faden sein, weil ich auch immer, ich habe auch an einer ähnlich guten Klassenatmosphäre immer gearbeitet. Also ich sage auch mal, wenn es mir nicht gut geht, warum auch immer, weil ich zu Hause einen Streit hatte oder weil ich zu Hause ein Problem habe oder wenn ich was Unlösbares habe, dann weiß ich eben, wie schwerfällig meine Arbeit ist. Und ich habe mich immer in so ein kleines Wesen hinein versetzt und dachte, wie muss es dem doch eigentlich gehen? Ne? Und deswegen müssen wir doch als Erste schaffen, dass sie zu uns kommen können, vielleicht das eine oder andere auch erstmal loslassen können, sich die eine oder andere Sorge von der Seele reden oder eben erstmal das Frühstück zu sich zu nehmen, was man zu Hause nicht zu sich nehmen konnte, um dann gut zu lernen. Weil wir können uns ja alle den Hintern aufreißen zu Hause und was für tolle Materialien erarbeiten und noch eine differenzierte Aufgabe uns überlegen und hier nochmal was machen. Wenn es dem Menschen, der damit arbeiten soll, nicht gut gehen, dann kann der sich einfach gar nicht entfalten. Und das ist, was ich in den 8 Wochen in Marzahn ganz dolle gemerkt habe. Ich habe gesagt, so möchte ich nicht arbeiten und ich glaube auch, dass die Kinder so nicht mit mir lernen möchten. Also müssen wir irgendwie im Gesamten was ändern.
Die Psychologie gibt dir da recht, ja. Das heißt, das sogenannte Window of Tolerance, also der grüne Bereich, in dem wir gut lernen können. Und meistens, wenn man auf so eine Klasse schaut, sind viele drüber, ein paar sind drunter, ja, sind in so einem Freeze, auch in so einer Unlust. Also die Frage, die oft kommt, ist, wie kann ich meine Klasse motivieren? Also aktivieren auch, ne? Und mit ein bisschen Glück sind einige auch in der Mitte, also sind in ihrem grünen Bereich. Also vielleicht ist das auch eher ein innerer Kompass, dem ihr gefolgt habt und den ihr dann auch sehr schön für die Kinder ermöglicht habt. Wohlbefinden ist aus meiner Sicht und auch aus Sicht der Wissenschaft und Psychologie heraus maßgeblich für Kompetenzentwicklung. Also nur wenn sich jemand wohlfühlt, kann man auch gut lernen. Was macht ihr denn noch anders?
Ich glaube, wir haben sämtliche Strukturen versucht aufzulösen, die wir als nicht lernförderlich erachten. Also angefangen von, wir beginnen alle um 8 Uhr mit dem Lernen, also mit einem offenen Anfang, dass wir einen offenen Anfang eingeführt haben, hinzu, wir können flexible Frühstückspausen machen. Also das eine Kind hat eben um 8:30 Uhr Hunger, weil es früh noch nicht gefrühstückt hat. Und dann hat man eben um 8:30 Uhr nach der ersten anstrengenden Aufgabe schon Hunger. Bis hin zu, ich darf mir Pausen nehmen, wenn ich sie benötige. Ich darf mich bewegen, wenn ich es brauche. Ich kann entscheiden, wann ich den Gelingsnachweis schreibe. Also wir schreiben nicht alle zu gleichen Zeitpunkt diese Arbeit, sondern eben dann, wenn ich mich fit für die Aufgabe fühle und wenn es halt früh einen riesen Streit gab zu Hause oder mit der Freundin oder wo auch immer, dann habe ich kein gutes Mindset und dann schreibe ich eben die Arbeit einen Tag später. Hinzu, dass es nicht diesen 45-Minuten-Rhythmus gibt. Also als ich noch aktiv selbst Mathe Deutsch unterrichtet habe. Es gab so oft Phasen, dass ich dachte, jetzt sind alle in der Arbeit und dann mussten wir unterbrechen, weil die Musikstunde angeplant war und dann musste ich wieder alle aus der Arbeit holen, ne? Also dieser 45-Minuten-Rhythmus ist ja gar nicht sinnvoll. Also das haben wir alles, das haben wir, diese Strukturen haben wir aufgebrochen und eine ganz andere Rhythmusierung für uns geschaffen. Wir haben ganz viel interessenorientierte Angebote geschaffen, gerade für die Makros. Also wir unterscheiden in unserer Schule zwischen Mikro und Makro. Also wir arbeiten im jahrgangsübergreifenden Lernen von 1 bis 3 und 4 bis 6. Und wir wollen auch gar nicht mehr von 1 bis 3 und 4 bis 6 reden, sondern wir reden von den Mikros. Wenn sie bei uns eingeschult hat, ist man in einer Mikrolerngruppe und dort lernt man eben 2, 3 oder 4 Jahre, je nachdem, wie die Lernvoraussetzungen sind. Und dann wechselt man in ein Makrolernhaus und dort lernt man in der Regel nochmal 3 Jahre, bis man unsere Grundschule verlässt. Gerade die Makros, umso älter man wird, umso interessenorientierter wird es dann. Wir haben Clubs und Werkstätten eingeführt, die wir sozusagen die Pädagogen bewerben. Also die bewerben ihr pädagogisches Angebot und die Kinder schreiben sich für die Clubs und Werkstätten interessenorientiert ein, ne? Also die dürfen entscheiden, möchte ich mich mit Podcasts oder Stop-Motion-Angebote beschäftigen. Je nachdem, wo mein Interesse größer ist, dann schreibe ich mich eben dort ein, genauso wie Sportangebote. Es müssen nicht alle zur gleichen Zeit Brennball machen. Wir haben das sozusagen entsprechend des Curriculums gibt es jetzt im Rahmen des Projektes Fangen, Werfen, Rennen oder ich bin keine Sportlehrerin, kann es nicht gut so sagen. Und der eine Sportlehrer bietet Brennball an, der andere Zweifelderball, der nächste Zombieball. Und es gibt dann aber auch noch Yoga. Und wenn ich, und da spreche ich aus meiner Schulzeit, wenn ich schon eine schlaflose Nacht habe, weil ich weiß, morgen ist Zweifelderball, weil ich Angst habe vor diesen harten Bällen, die die Jungs werfen und ich kann da gar nicht glücklich reingehen, dann werde ich mich nicht für diesen Kurs einschreiben, sondern ich überlege, ist Brennball was für mich oder ist das mit den Ballwerfen wirklich gar nichts für mich, warum auch immer. Und ich gehe jetzt in dieser Projektzeit eben in diesen Yogakurs. Und die Kinder entscheiden sich bewusst, zu welchem Kurs sie gehen. Und es hat eine ganz andere Motivation, dorthin zu gehen. Wir haben da kaum noch Disziplinprobleme, weil die Kinder schreiben sich bewusster ein, die gehen dort mit einer hohen intrinsischen Motivation hin und lernen da eben gerne, weil sie hätten ja auch die Chance, was anderes zu machen. Sie können in der Zeit auch im Lernweg lernen. Und ich glaube, das ist, was wir auch machen. Einmal diese Strukturen haben wir gänzlich aufgebrochen. Wir haben geguckt, über welche Inhalte schaffen wir den Kompetenzerwerb. Also wir sagen immer, wir vermitteln keine Inhalte, sondern wir wollen Kompetenzen vermitteln und gucken, was bieten wir den Kindern an. Und ich glaube, die Lernumgebung, die wir in unserer Schule geschaffen haben, ist eine besondere. Wann immer man zu uns kommt, und sei es jetzt im neuen Schulhaus oder noch in diesem alten Schulhaus, kommen die Menschen und sagen, es ist hier so schön und gemütlich und ästhetisch ansprechend und das haben wir geschaffen. Also es ist ein absolut engagiertes Kollegium. Wir haben Raumkonzepte entwickelt. Das ist nicht der Raum mit 12 Doppeltischen, sondern das ist ein Raum mit Sitzmöglichkeiten, mit Möglichkeiten auf dem Boden zu arbeiten. Wir haben in diesem Raum, in allen Räumen aber Raumteiler geschaffen, weil wenn man Kinder mal fragt, und die so, ich habe diese Befragung durchgeführt, was ist dein Lieblingsraum in unserer Schule und warum? Und das war total spannend zu hören. Bei den Begründungen haben die Kinder ganz oft gesagt, da gibt es Rückzugsräume für mich. Dort kann ich mich zurückziehen. Und wenn ich mal gefragt, warum magst du den Raum nicht? Der ist mir zu groß. Und das sind ganz normale Klassenräume. Das empfinden aber diese kleinen Wesen ja total zu groß, ne, wenn sie da reingehen. Und deswegen haben wir immer diese Räume, die unterteilen wir immer nochmal. Und es gibt einen gemütlichen Vorhang und einen Teppich, auf den man sich wirklich auf den Boden setzen möchte, ne? Weil wir sind auch Hausschulschule, damit welchen, nicht auf alle Böden möchte man sich gerne hinsetzen und dort liegen. Ich glaube, das sind so die drei Punkte, die vielleicht, die mir sehr wichtig waren in unserer Schule und die vielleicht anders sind als in anderen Schulen, aber ich glaube, man kann es in jeder Schule auch schaffen.
Wie antwortest du denn, wenn manche Menschen sagen, ja, aber wenn man den Kindern das alles freilässt, dass sie sich das alles selber aussuchen, dann machen sie ja nur das, was sie wollen, sprich das, worin sie sowieso schon gut sind. Machst du die Erfahrung, dass die Kinder in ihrer Wahl auch in so eine Vermeidung gehen oder wie ist das bei euch?
Also ich sage immer, so 2 Drittel unserer SchülerInnen können sich gut einschätzen. Die überschätzen sich und unterschätzen sich auch nicht. Wenn man erstmal die anderen Bedingungen gut schafft, dass sie sich wohlfühlen, dass sie angstfrei lernen und druckfrei lernen, dann sind 2 Drittel unserer SchülerInnen, die gut sich die Aufgaben einteilen und auch gut strukturieren können. Und ich sage immer, dann gibt es so 20%, die von uns bestimmtes Handwerkszeug zusätzlich brauchen, um sich gut zu strukturieren. Und da meine ich zum Beispiel nochmal, also bei uns, wenn die Makros in die Schule kommen, setzen die sich um 9 hin und planen ihre Woche. Die kriegen von uns alle dargestellt, welche Inputs gibt es diese Woche. Also planen sich, wann gehe ich zu welchem Input, wann nutze ich aber die Zeit, um an meinen Lernwegen zu arbeiten. Manche Kinder, für die ist diese Woche zu groß, die kriegen dann nochmal eine Unterteilung, sagen, okay, du planst erstmal den Montag, du planst erstmal den Dienstag und den Mittwoch. So ein Werkzeug zum Beispiel. Oder dass sie nochmal ein bestimmtes Beratungsgespräch brauchen. Und dann braucht es 10%, sage ich immer, gibt es so 10%, denen reicht nicht mal das Handwerkzeug, sondern die brauchen wirklich eine enge Beratung. Die brauchen nochmal ein Feedback. Aber mit dieser Beratung und mit dieser Rückmeldung, ich habe wahrgenommen, du bist letzte Woche nur bei Deutsch Input gewesen. Aber nur, ich habe wahrgenommen, du warst nur beim Deutsch-Input. Nicht bewerten. Das ist aber doof, dass du nicht bei Mathe warst, sondern nur, ich habe wahrgenommen, du warst nur beim Deutsch-Input. Und dann zuhören. Was sagt das Kind? Ah ja, stimmt, ich war nur beim Deutsch-Input, weil das ist mir gerade besonders wichtig. Ich möchte da jetzt meinen Gelingsnachweis schreiben und um den zu machen, brauche ich besonders. Ah ja, prima, super. Wann planst du deinen Gelingsnachweis zu schreiben? Ja, in einer Woche. Ah gut, und wenn du es in einer Woche geschrieben hast, was nimmst du dir dann vor? Ja, dann setze ich auch wieder meinen Fokus auf Mathe. Prima, abgehakt. Und aber eben zu gucken, warum vermeidet er denn gerade diesen Mathe-Input oder sie gerade in die Mathe, einfach in dieses Gespräch zu kommen. Bei dem einen oder anderen braucht es mehr Gespräche, bei einem brauchst du nur diesen Stupser. Also was ich damit sagen will, jedes Kind möchte lernen und jedes Kind möchte vorankommen, aber also manche Kinder brauchen was anderes als Hinweis. Aber was sie aus meiner Sicht nicht brauchen, ist Druck. Oder ein Androhen, wenn du da nicht hingehst, dann kriegst du aber eine schlechte Note. Ja, das weiß das Kind von ganz alleine. Wir müssen halt gucken, warum ist das Kind jetzt in einer Vermeidungsstrategie und dem dann entsprechendes Handwerkzeug zu geben. Und manchmal müssen wir Erwachsenen uns vielleicht aber von dem einen oder anderen aufrei machen. Wir haben auch eine Schulzeit erlebt und sind auch ein bisschen vorgeeilt. Und uns hat man auch ein bisschen mitgegeben, man muss das alles machen. Aber die Zeit hat sich ja einfach geändert. Wir müssen unseren Kindern, also die müssen nicht mehr die Meiose und Maitose hoch und runter beten oder die Photosynthese. Die müssen eher wissen, was muss ich der KI am Prompt mitgeben, um da was herauszufinden und wie reflektiere ich jetzt das, was mir die KI gegeben hat. Also unsere heutigen Kinder brauchen doch ganz andere Schlüsselkompetenzen, um in der späteren Berufswelt erfolgreich und glücklich zu werden. Und Ich merke immer wieder im Austausch mit den Pädagogen, wir sind auch selbst noch sehr in unseren Vorgaben, was es eigentlich alles muss. Also was brauchen unsere Kinder? Und dann versuchen wir uns ein bisschen frei zu machen. Und das ist, glaube ich, auch, dass wir an der einen oder anderen Stelle mutig waren, das aufzubrechen. Und wenn ein Kind eben für uns sagt, also Mathe, das ist wirklich nicht mein Ding. Ich habe jetzt sicher gelernt, im 100er Raum zu rechnen, zu addieren, zu subtrahieren. Ich weiß, wie ich die schwierigen Divisionsaufgaben in diesen Taschenrechner eingeben und ich mache wirklich dieses Notwendigste für mich, um voranzukommen. Aber mein Steckenpferd ist Geschichten schreiben. Ich möchte mal in Journalismus gehen und da möchte ich mir viel mehr Inputs abholen und ich möchte da meinen Schwerpunkt draufsetzen. So what? Warum nicht? Genau. Also das ist so. Und ich hoffe inständig, dass dieses Abitur in 10 Jahren ein anderes sein wird, als es jetzt abgelegt wird. Also alles andere wäre eigentlich irgendwie fatal. Und das ist, was wir unseren Kindern in der Schule mitgeben wollen. Frustrationstoleranz, sie sollen Resilienz werden, Kommunikationsfähigkeiten, Strukturierungstalent, ne? Also all das, was man eigentlich benötigt. Wir mittlerweile arbeiten ja auch ganz anders. Also was ich früher an Schulprogramme stundenlang geschrieben habe, mir Texte auszudenken, ja, aber mittlerweile ist das ja ganz anders. Wir geben ein bisschen Input in die KI, wir schmeißen da alles rein, was wir schon haben, dann kriegen wir tolle Vorschläge, dann gucken wir uns die an, dann denken wir, oh ja, das ist super, das übernehme ich, oh nee, das passt ja gar nicht, dann feiern wir noch ein bisschen dran rum und das gerne würde ich auch unseren Kindern mitgeben. Und deswegen ist aber ja die Frage, wie kriegen wir in sie Reflexionsfähigkeit? Was brauchen Kinder, um in diese Reflexionsfähigkeit reinzugehen? Und das, finde ich, können unsere Kinder alle ganz toll, wenn wir sie ernst nehmen, wenn wir sie abholen, wo sie sind und wenn wir sie in eine Wohlfühlsituation kriegen. Dann bin ich immer wieder überrascht, was unsere Kinder so viel besser können, als ich in diesem Alter konnte.
Zu meinen Kindern sage ich immer, ihr seid ja auch mein Update. Es ist ja eure Zeit. Und ihr seid in eure Zeit geboren. Und ihr habt die Fähigkeit, die ihr braucht. Und den Rest, da begleite ich euch dabei sehr gerne, ne? Aber ihr seid die ExpertInnen für diese Zeit jetzt. Wie reagieren denn so die anderen Erwachsenen? Du hast das schon angesprochen, ne? Man muss da auch immer gut bei den anderen PädagogInnen bleiben und schauen, dass man da auch vielleicht mal seine eigenen Ängste oder seine eigenen Schulerfahrungen zur Seite stellt. Wie reagieren denn deine pädagogisches Personal, alle, die damit helfen und natürlich auch die Eltern? Also ich kann mich auch erinnern, meine Kinder waren an einer sehr, sehr schönen Grundschule, wo wir auch gesagt haben, wir wollen keine Noten, wir wollen diverse andere Innovationen, die von dem pädagogischen Team hervorragend geübt und angeleitet wurden, wo dann aber die Eltern oftmals auch diejenigen waren, die blockiert haben, in die Ängste gegangen sind und gesagt haben, ja, das ist jetzt gar nicht mehr vergleichbar ohne Noten, wir wollen jetzt doch wieder Noten und ähnliches. Also wie reagieren so die, also ich höre so raus, die Kinder finden sich sehr gut zurecht und mögen das auch, wollen in die Schule kommen. Wie reagieren die Erwachsenen?
Wenn die SchülerInnen bei uns eingeschult werden, und das ist ganz spannend, sind alle Eltern maßlos begeistert und total offen und von der ja meistens doch sehr bedürfnisorientierten Erziehung bis dahin sehen sie ihre Kinder in unserem Schulprogramm sehr gut aufgehoben und finden das alles ganz prima. Es wird dann schwierig, wenn wir ab der 5. Klasse benoten müssen. Und das ist auch einer meiner größten Baustellen, die wir in der Schule haben. Wann immer ich gefragt werde, was ich mir eigentlich anders wünschen würde oder was ich einreißen würde, wenn ich könnte, dann sind es die Zensuren. Weil sobald die kommen, dann gerät unser Schiff ins Schwanken. Nicht, weil die Kinder ihre Leistung nicht mehr abrufen können, sondern weil wir von der intrinsischen Motivation auf einmal in die extrinsische Motivation schwanken und auf einmal das System der Kinder total gestört wird. Und auch die Eltern total unsicher werden. Eigentlich finden sie das total toll. Die sehen, wie gut sich ihre Kinder entwickeln, wenn sie sich mit Eltern anderer Schulen austauschen, dann sagen sie immer, nee, das bei uns nicht. Und mein Kind geht gerne in die Schule und dann darf sich's da auch entfalten. Wenn aber dann auf einmal die Noten kommen und das Kind nur die 2 mit nach Hause bringt, dann kann das Schiff ins Wanken geraten. Weil die Schulplatzsituation in Berlin oder speziell in Pankow ist einfach eine Riesenkatastrophe, die ja leider dazu führt, durch die Schulplatzarmut in Klassenstufe 7, dass man mittlerweile für bestimmte Gymnasien, die Eltern als gut erachten. Ich mache auch wieder gut in Anführungsstriche, weil was heißt schon gut, ne? Dass man eben eine 1,0 benötigt. Und eine 1,0 ist einfach ein ganz krasses Zeugnis, ne? Also ich hatte kein 1,0 in der Grundschule. Also würde ich, glaube heutzutage, auch dann würde ich wahrscheinlich auch keinen Gymnasialplatz bekommen, weil ich mit einer 1,6 nicht mehr genüge. Und die Eltern wollen das Allerbeste für ihr Kind und die verfallen sehr schnell in diese Sorgen und in diesen Druck, den ich durchaus nachvollziehen kann. Mein Kind ist jetzt in der 5. Klasse und ich erwische mich auch, wenn ich denn die Note 2 darüber sehe, dass ich gucke und denke, warum ist es denn keine 1? Und ich mich dann über einen Schusseligkeitsfehler ärgere und denke, okay, ich nehme mich mal zurück. Aber eben, weil man weiß, die 2 reicht nicht, um auf dieses Gymnasium, was man sich nur für das Kind wünscht, zu kommen. Und diesen Druck, den die Eltern verspüren, den spüren die Kinder. Und wenn Kinder das Gefühl haben, mein Leben könnte ruiniert werden, wenn ich aufgrund meiner Förderprognose nicht dieses gute Gymnasium bekomme, dann lernt das Kind nicht mehr für sich. Und dann wird es auch bei uns teilweise schwierig. Also wir haben versuchen die Ängste der Sor Ängste und Nöte der Eltern, die versucht, verstehen wir ja und wir versuchen sie auch aufzugreifen, aber die können wir für sie nicht lösen. Das ist ein großes Problem. Und wir merken dann immer an den Kindern, dass das dann nicht mehr, wenn sie sagen, ich muss doch diese 1 da jetzt bekommen. Und wir denken, oh Gott, den 2 ist eine gute Note. Dann wird es schwierig. Und dann kriegen auch Pädagogenängste, weil wir sind alle soziale Wesen und wir wollen unseren Job gut machen und uns werden die Kinder anvertraut und das macht was mit Pädagogen, wenn ein unglücklicher Vater, eine unglückliche Mutter uns im Entwicklungsgespräch eventuell vorwirft, sie sind daran schuld, dass mein Kind jetzt hier eine 2 haben, weil sie haben es da nicht gesehen, sie haben nicht gut genug kontrolliert, hier fehlte mein Kind ein Lob, eine Rückmeldung. Dann können wir für uns ganz oft reflektieren. Wir wissen, woher das kommt. Das versuchen wir jetzt mal nicht mit nach Hause zu nehmen. Und dem einen oder anderen gelingt es ganz gut, aber es gelingt nicht allen ganz gut, eben weil wir soziale Wesen sind. Wenn es uns dann mal auch nicht gut ist, dann nimmt man das besonders persönlich. Und dann fangen auch wir wieder an zu wanken und denken, okay, machen wir jetzt Teaching to the Test mit, obwohl wir eigentlich wissen, dass das Schwachsinn ist. Wir wissen, dass auch die, also man weiß ja mittlerweile auch, dass die Kontrollen durch Lehrkräfte keine Wirksamkeit auf eine gute Entwicklung haben. Aber wenn dann Eltern vorwerfen, naja, mein Kind konnte es ja nicht besser, weil sie das nicht richtig kontrolliert haben und mein Kind eben nicht die ganzen Fehler angestrichen bekommen, dann, wenn man das dann immer und immer wieder hört, dann fängt man wieder an zu zweifeln und dann wische ich immer wieder Lehrer, die dann doch anfangen, das zu machen. Ja, das wünschen doch die Eltern. Obwohl wir eigentlich wissen, dass das auf den Lernerfolg gar keinen Effekt hat. Und deswegen sage ich grundsätzlich, wissen wir schon, was wichtig ist, um erfolgreich und gesund zu lernen. Unsere Eltern sind grundsätzlich auch sehr glücklich mit uns als Schule und wollen uns ja auch überwiegend alle. Wir haben ja auch ganz viele Bewerbungen, die wir gar nicht erfüllen können. Wenn wir aber dann in eine systembedingte Problematik kommen, dann ist es konfliktbehaftet. Aber da versuche ich immer wieder, lasst uns nicht verunsichern. Wir wissen, dass so ein Kind nicht erfolgreich lernt. Lass uns nochmal reflektieren und dann machen wir uns ganz oft auch Mut und versuchen uns auszutauschen. Und ich glaube, dass wir an dem Punkt sind und jetzt den Schulpreis 2025 gewonnen haben und so viel geschafft haben, ist, weil wir grundsätzlich alle einen visionären Gedanken hatten, dass wir uns alle mit den ganzen neuen Erkenntnissen sehr intensiv beschäftigt haben, sei es nun Hattie oder wie wichtig ist Wohlfühlen und uns gegenseitig immer wieder Mut gemacht haben, dass wir hier den richtigen Weg gehen. Und vor allen Dingen haben uns immer wieder Kinder gezeigt, dass wir den richtigen Weg gehen. Wir haben so viele Kinder in den letzten Jahren aufgenommen, die woanders gelernt haben und noch keine so erfolgreiche Schulbiografie hatten und die wir wirklich unglücklich aufgenommen, wo man gemerkt hat, die haben so viel auf ihren Schultern. Und wenn wir dann sie doch 3 Jahre begleitet haben und gemerkt haben, wie sie sich entwickelt haben und wie wir das eine oder andere Trauma versucht haben aufzubröseln und sie wieder ins Lernen bekommen, dann wissen wir einfach, dass wir den richtigen Weg gehen. Und das, was aber noch alles schwierig ist, ist die Noten oder dass man halt eben für für das eine Gymnasium eine 1,0, das sind alles andere Probleme. Die liegen nicht auf unserem Tisch. Die müssen andere lösen. Und da versuche ich mich immer wieder, dass ich sage, finde ich doof, möchte ich gerne für sie lösen, kann ich aber nicht lösen. Ist jetzt aber nicht der Grund, dass ich jetzt die Noten ab Klasse 1 einführe, weil ich ganz genau weiß, dass mit ihr, dass ihr Kind damit nicht glücklicher wird.
Wenn ich höre, dass in einer Grundschulzeit das ganze Leben schon ruiniert, deswegen einer 2, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was tun wir da unseren Kindern an, ne?
Ja, genau.
In der Zeit, wo sie so lernbegierig eigentlich sein könnten und auch wichtige Beziehungskompetenzen lernen könnten. Wir hatten im Podcast auch die Alexandra Vanin, die von der Schulpreisschule Otto Preußler in Hannover ist. Sie hat damals auch gesagt, dass das natürlich auch viel Try and Error ist und dass sowas auch für ein Team sehr erschöpfend sein kann und dass dann manchmal auch das Team verlassen, manche PädagogInnen, für die es zu viel ist oder ne, für die die Reibung zu groß ist, aus den verschiedensten Gründen. In Vorbereitung auf den Podcast hatte mir jemand gesagt, sie haben ein Video gesehen von deinem Kollegium. Welches weiß ich nicht, aber es war wohl sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie berührt das Kollegium war, wie nah an den Kindern dran. Wie würdest du das beschreiben? Hast du einfach Glück mit den Menschen oder hat das Konzept die richtigen angezogen? Wie funktioniert das bei euch auf dieser PädagogInnen-Ebene? Ne, du meintest, ne, wir sind eng im Austausch, wir unterstützen einander. Ist es das nur? Viel reden?
Nein, also es haben uns auch schon Leute verlassen, weil sie gesagt haben, das ist nicht meine Art zu unterrichten oder so möchte ich nicht arbeiten oder das ist mir einfach zu viel, was von mir erwartet wird. Das möchte ich nicht verheimlichen, das möchte ich jetzt vorwegschicken, dass auch wir nicht alle zusammengeblieben sind und dass es bei uns auch Konflikte gibt. Aber ich glaube, was wir immer gemacht haben, wir haben uns alle sehr loyal voneinander getrennt. Und ich bin ja damals auch von der einen Schule, von der anderen Schule gegangen, weil ich gemerkt habe, dass hier werde ich, kann mich nicht weiterentwickeln, hier werde ich nicht glücklich. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich glaube, sowohl ich als auch ja damals die Lehrerin, mit der ich in der Filiale gestartet habe, waren welche, die gesagt haben, hey, wir wollen diese Filiale aufbauen. Und alle, die sagen, hey, wir wollen jetzt hier anfangen und etwas mit aufbauen, wissen, dass das nicht mit Dienst nach Vorschrift getan ist, sondern mit ganz viel Engagement zu tun hat. Und wir haben ganz viel alle gearbeitet, außerhalb der normalen Dienstzeiten. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu viel, was dann vielleicht meine Kollegin meinte. Was vielleicht auch nicht jeder leisten kann und mag. Genau, aber ich glaube, die Mehrheit unseres Kollegiums war ein sehr hoch engagiertes Team, die gesagt haben, warum auch immer, ich bin bereit, dies zu leisten. Bei mir war es damals aus einem immens hohen Leidensdruck. Ich hatte einen ganz hohen Leidensdruck an an der Schule, weil ich gemeint, so bin ich nicht glücklich. Und das hat ja angefangen mit sehr viel Engagement. Ich habe ganz viel Fortbildung gemacht, ich habe hospitiert, ich habe sämtliche Bücher verschlungen, ich habe mich mit Montessori angefangen zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, mir geht es nicht gut, so möchte ich nicht arbeiten, also ich muss neue Wege finden. Und so schwierig die Zeit damals war, hat die mich sehr gestärkt. Und ich glaube, wenn ich so ein bisschen zurückblicke und wenn ich so mich mit dem einen oder anderen unterhalte, hatten wir alle irgendwann mal so einen Game-Changer-Moment, wo wir gesagt haben, so, und jetzt mache ich es anders. Und jetzt bin ich mutig und jetzt gehe ich diesen Weg. Und das ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen anders. Und alle, die bei mir angefangen haben, also am Anfang hatten wir ja noch nicht so hohe Öffentlichkeitsansehen. Das heißt, die haben ja auch nicht die Bude eingerannt. Und ich hatte Zeiten, wo ich nicht wusste, wie ich dieses Schuljahr anfangen sollte, weil wir waren in diesem hässlichsten Schulbau ganz Berlin 2018. 2019 sind wir in so einen mobilen Erweiterungsbau gezogen, wo keiner wusste, wo will die Schule eigentlich hin, wer wird mal Schulleitung, welche Richtung geht es. Wir hatten keinen Schulhof, wir hatten nichts. Wir hatten ja auch Anfang, als wir gestartet haben, nicht wirklich ein Startkapital. Also wir haben da unsere Möbel auch wieder hingeschleppt und so weiter. Also die sind mir nicht zugerannt. Aber irgendwie habe ich da jemanden gefunden und da habe ich jemanden angesprochen und ich habe schon immer am Anfang out of the box gedacht. Also dann habe ich eben mit der Klavierlehrerin angefangen zu arbeiten, die mal irgendwann ihr erstes Staatsexamen gemacht hat und gesagt, hey, hast nicht wieder Bock in die Schule zu kommen? Und die kam dann irgendwie und Als die Jury da war, sollten wir uns kurz vorstellen und lustigerweise hat fast jemand angefangen, na, ich kam eigentlich nur für und dann bin ich geblieben. Das war so, und so, eigentlich war es ja bei mir nicht anders. Eigentlich kam ich dafür, mal wieder Klassenleitung zu machen, dann bin ich geblieben und habe was irgendwie draus gemacht. Und das habe ich irgendwie immer genutzt. Ich habe irgendwie versucht, immer, ich glaube, dafür habe ich ein gutes Gehör. Wo hat jemand irgendwie so einen Anzündepunkt? Und der ist mir irgendwie gelungen, diesen irgendwie anzuzünden und zu sagen, hey, komm, lass uns mal machen. Und ich glaube, ich habe den, das ist das eine, ich habe eine hohe Erwartungshaltung, was man an Visionen und Engagement mitbringt, aber gleichzeitig gebe ich denen immer ganz viel Freiraum, sich für sich zu entwickeln. Und ich sage immer, Kinder brauchen Selbstwirksamkeitserfahrung, um sich über sich hinauszuwachsen. Genauso gut aber die Erwachsenen. Und dann komme ich auch zurück. Es war ganz viel Trial and Error. Wir hatten keinen roten Faden. Wir wussten nicht, wo wir hingehen. Und wir haben gesagt, hey, ist eine coole Idee, mach mal. Und von dieser coolen Idee, die dahinter steckte, dann ist man irgendwann ganz woanders gelandet, aber weil diese coole Idee angezündet wurde, und jemand machen konnte, dann ist der hingefallen, dann gab es immer, dann haben wir gesagt, macht nichts, komm, dann lass mal so denken. Und das ist in ganz vielen Punkten bei uns gelungen. Und nicht dieses Patentrezept, aber dieses, hey, ich erwarte von dir, dass du dein Bestes gibst und out of the box denkst und kreativ bist, aber da kannst du dich auch entfalten und entwickeln. Und so sind wir zu dem jetzt gekommen, wo wir eigentlich sind, und haben uns von unserer Mutterschule, die ein tolles Schulprogramm hatte mit projektorientierten Lernen, jahrgangsübergreifendes Lernen, inklusives gemeinsames Lernen, haben wir uns ganz anders weiterentwickelt. Aber weil wir jetzt ganz andere Menschen haben und wir haben dann mittlerweile auch ein anderes Schulgebäude hatte, aber wir haben uns Stück für Stück eben weiterentwickelt und das ist anstrengend, gar keine Frage. Für den einen vielleicht auch zu anstrengend an der einen oder anderen Phase. Ich merke das jetzt so nach 7 Jahren. Wir sind ja jetzt nach 7 Jahren, merke ich, brauch's jetzt, glaube, war genau dieser Schulpreisgewinn genau richtig, um den Menschen zu sagen, hey, ihr macht verdammt gute Arbeit. Wir wissen alle, wo wir noch nicht richtig gut sind und wo wir noch besser werden könnten und wo wir einfach Dinge nicht schaffen, weil unser Tag irgendwann zu Ende ist. Aber dass jetzt jemand sagt, hey, wirklich, also nicht mal ich habe bis zum Ende damit gerechnet, dass wir Platz 1 bekommen. Auch für mich ist das ganz schön, jetzt immer so sagen, hey, das ist wirklich ein toller Weg, den ihr gegangen seid, der ist genau richtig und jetzt macht er weiter. Es war total wichtig, diesen Moment jetzt zu haben und dass wir da aus dem jetzt weiterdenken können und zu sagen, komm, wir machen jetzt weiter. Aber es ermüdet. Es ermüdet, weil die Dinge im System so langsam vorangehen. Also, wo man sich einfach denkt, warum ist das denn einfach noch? Warum müssen wir uns denn so viele Steine in den Weg räumen? Wir wissen alle, dass das Schwachsinn ist und wir wissen alle, wie schwer das ist. Und es gibt so viele bürokratische Hürden, wo ich denke, wenn ich mich mit diesem bürokratischen Kram nicht beschäftigen würde, ich würde so viel weiter sein können. Wir könnten so viel mehr die Kinder anhören und mit den Kindern arbeiten. Und da gibt es Menschen, die ermüden daran und schaffen nicht, sich da rauszuholen. Ich hoffe, dass ich das nie verliere, zu sagen, okay, das ist jetzt, was mich ermüdet. Mein Fokus setze ich wieder auf was anderes. Das schaffen aber nicht alle aus unterschiedlichen Gründen. Und das meine ich jetzt wirklich wertfrei. Bei dem einen ist es nach 35 Jahren Berufserfahrung, dass er, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Dann kommt bei dem einen vielleicht auch wirklich eine körperliche Belastung hinzu, wo er sagt, das schaffe ich jetzt einfach nicht mehr. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe. Es könnte aber in vielen Schritten so viel einfacher sein, wenn
Könnte
sie mich
es
hören
uns
würden.
wesentlich leichter machen. Also
Ja.
wenn ich mir manchmal Schule so anschauen würde wie ein kleines mittelständisches Unternehmen, ja, so ähnlich agiert ihr ja, dann wird es euch unnötig schwer gemacht und die Innovation auch unnötig behindert. Ich habe ja auch mit anderen Wissenschaftlern engen Austausch, die auch immer wieder sagen, das Wissen ist ja da, die Forschung bestätigt das schon so lange, ne, wie du meintest, wie lernen Kinder heute, was brauchen sie, um Resilienz zu entwickeln, was sind denn Zukunftskompetenzen. Wir wissen das alles und es in die Schulen zu bringen und mit Schulen gemeinsam in diesen Innovationen zu denken, das ist so, 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 so schwer. Und während du so gesprochen hast, so voller Dankbarkeit für den Schulpreis, habe ich gleich wieder auch gedacht, oh, ich würde so vielen Schulen gönnen. Also es gibt so viele Menschen, die so hart daran arbeiten, eben sich nicht von diesen Mühlen zermahlen zu lassen, sondern immer weiter in Möglichkeiten zu denken, an den Orten, wo sie sind. Und es sei ihnen so, so sehr gegönnt, dass das auch gewertschätzt wird. Also wer das jetzt hört und wer das jetzt fühlt, stell dir vor, du auch. Ein
Genau, ja.
Stückchen vom Schulpreis strahlt auch auf dich und dein Engagement. Was mir aufgefallen ist, ich bin ja 2021 an eure Schule gekommen, weil eine Mama sich das so sehr gewünscht hat. Und damals war das für mich einfach nur der nächste Schritt, der nächste Schritt. Und ich habe das gar nicht so wahrgenommen, war aber ja auch in dieser Juryrunde mit dabei, als es um den Schulpreis ging und habe dein Kollegium nochmal neu gesehen, die neuen Räume gesehen, die ich damals gar nicht so gesehen habe und dachte, wie krass, wie oft stelle ich Metazeit oder auch ne, mein Team den Schulen vor und dann kommt als Antwort ganz oft, ach, das schaffen wir gerade nicht. Wir wissen, wir brauchen das gerade am allermeisten. Jetzt bräuchten wir das so dringend, aber wir schaffen das gerade nicht. Oder wir haben gerade Digitalisierung, wir haben jetzt gerade den Schulgarten, wir haben gerade so ein anderes Thema, ne, oder viele. Es ist einfach gerade zu viel. Und in einer Phase, wo ihr gerade mitten im Umbruch wart und mitten im Aufbau und alles drunter und drüber ging, kommt eine Mama zu euch und sagt, ich habe hier von Metazeit gehört, mach das mal bitte. Ja? Und dann macht ihr das. Dann, ne, wie du gesagt hast, so, wir haben das gehört, wir haben diesen Bedarf gesehen, es hat sich für uns schlüssig angefühlt, also haben wir das gemacht. Das war so das Erste, wo ich dachte, wow, aus heutiger Sicht, damals war das so für mich normal, aber 50 Schulen später weiß ich, ah, okay, es ist nicht selbstverständlich,
Ja.
dass man in so einer Zeit das macht. Und das Nächste, wo ihr auch die einzige Schule bisher seid, was ich auch sehr faszinierend finde, ist, wir waren ein Jahr in der Prozessbegleitung. Natürlich war es eine besondere Zeit, ne? 2021, wir waren noch mitten im Lockdown, vieles ging nicht, vieles war online, ne? Dann waren die Schüler nicht da, und also vieles ging einfach nicht so. Trotzdem habt ihr gesagt, wir brauchen noch ein zweites Jahr, brauchen mehr Zeit und habt euch dann darum gekümmert, dass auch das zweite Jahr gefördert wurde. Und ich fand das damals so stark und bis heute, wie gesagt, seid ihr die einzige Schule, die sagt, ja, wir wollen das, aber wir brauchen dafür mehr Zeit. Und sich diese Zeit dann auch zu nehmen. Ne? Also das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend und war mir ganz, ganz wichtig, auch nochmal herauszustellen, wie so die Außenwahrnehmung ist. Zum Abschluss des Podcasts gucken wir hier immer so ein bisschen auf eine Praxis. Und ich weiß von dir, dass ihr eine sehr, sehr schöne Praxis habt in euren Konferenzen. Was macht ihr denn oder was wäre zum Beispiel ja auch dein Tipp, was Schulen machen können, um einfach mehr beieinander auch zu bleiben. Was wäre da so dein Praxistipp zum Abschluss unseres Gesprächs?
Also ausgehend von dem, was wir hier besprochen haben und was ich selbst als Lehrerin ganz oft gespürt habe und in meinem Team ganz oft fühle, ist, dass sie sich nicht ausreichend gewertschätzt fühlen. Und man sagt ja eigentlich, dass man sieben Lobe benötigt, um eine Kritik gut zu verarbeiten und umzusetzen. Und so viel kann ich meine Pädagogin gar nicht loben, um diese ganze Kritik, die aus von Eltern, von Schülern, aus der Presse auf uns hereinprasseln, gut verarbeiten zu können. Und da waren wir auf der Suche, wie können wir denen eigentlich begegnen? Und dann ist uns bei der Einführung von Konferenzstrukturen eigentlich eine ganz einfache, kostenfreie Idee gekommen. Jede unserer Teamstruktur, also Teamsitzung oder Konferenzen, wenn wir uns treffen, beginnt mit einer warmen Dusche. Und nicht nur, dass ich eine warme Dusche gebe, sondern wer hat eine warme Dusche? Und dann bringen die Pädagogen warme Duschen mit und geben sich untereinander warme Duschen. Ich bringe warme Duschen mit. Und mit diesem Focus on the good nehmen unsere Teamsitzungen mittlerweile eine ganz andere Stimmung ein. Weil wenn man erstmal was mit was Positivem beginnt, dann kann man dem einen oder anderen Herausforderungen und viel besser begegnen. Und nicht nur unsere Konferenzen starten mit einer warmen Dusche, sondern mittlerweile auch bei den Klassen, wann immer die dort einen Austausch haben, im Klassenrat oder sowas. Oder mittlerweile auch unsere Lernentwicklungsgespräche, gerade für den Lernentwicklungsgespräch an, die starten immer mit einer warmen Dusche. Und das ist, was ich jedem mitgeben würde, was immer ihr tut und womit ihr startet. Auch meine GEV starte ich mittlerweile, also Gesamtelternvertretung, starte ich mit einer warmen Dusche, weil wann immer ich diese GEV habe, gehe mit so viel Kritik raus und mit so vielen To-Dos aus, die ganz oft berechtigt sind. Die Eltern haben Wünsche, die haben Ansprüche und trotzdem brauche auch ich. Und wenn ich aber erstmal mit einer warmen Dusche starte, dann können wir dem einen oder anderen viel einfacher begegnen. Und das möchte ich jeder Schule oder eigentlich auch jedem Unternehmen. Ich glaube, das kann man überall mittlerweile machen. Erstmal Focus on the Good. Ob man das warme Dusche oder wie auch immer nennt. Ich habe von Unternehmen gehört, die machen Happy Meetings, wo man überhaupt nur über tolle Sachen spricht. Und das kann man aber in Schule ganz einfach umsetzen. Und das tut uns so gut.
Großartig. Findet etwas, was euch gut tut, und alles, was euch nicht gut tut, schaut, wie ihr da in Möglichkeiten denkt und das System so nach und nach ein bisschen aufbohrt. Mit guten Beispielen wie eure Schule. Dankeschön, Sandra. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, vielen Dank.